Die Idee war, ich glaube, in 2005, Katrin Hastig, sie wohnt in Ostfriesland, in Risum, und sie hat überlegt, wie kann man klassische Musik im weitesten Sinne, also die Klassik selber ist ja eine Epoche, die Romantik und andere Dinge noch mit einschließt, wie kann man diese Werke besser in Erinnerung rufen und in ein breites Publikum bringen. Und so entstand dann diese Reihe Weltklassik am Klavier, zunächst in Risum, und dann haben sich immer weitere Standorte dazu geboten. Und heute sind es, glaube ich, 40 Standorte in Deutschland, die Weltklassik an jedem Wochenende bereiten. Letztendlich geht es um die Erhaltung dieser klassischen Klavierkultur.
Gibt es eine definierte Zielgruppe?
Naja, wir haben natürlich dadurch, dass wir in erster Linie natürlich viel ältere Menschen erreichen, sehr früh angefangen, dass bei uns Kinder bis zum 18. Lebensjahr kostenfrei reinkommen in die Konzerte und Jugendliche über 18 die Hälfte bezahlen. Und das ist natürlich erstmal ein guter Anreiz, dass es auch ein Familienprojekt ist, weil man dann eben nicht vier Eintrittskarten mit zwei Kindern bezahlt, sondern eben die Erwachsenen bezahlen, die Kinder kommen mit. Und so hat das eben, glaube ich, eine ganz gute Wirkung, die wir auch in den Konzerten merken. Es sind immer wieder auch Kinder da mit großer Begeisterung.
Die Pianisten, die ihr da rekrutiert, die sind ja in der Regel eher jüngeren Alters, nicht?
Das sind alles junge Pianistinnen und Pianisten, die im Studium Schwerpunkt Solo-Klavier stehen. Und wir werden begleitet von Professoren der Soloklassen Klavier. Zum einen Professor Bernd Götzke von der Hochschule für Musik und Theater und Medien in Hannover. Professor Alexei Lebedev, der einen Lehrauftrag als Professor in Südkorea hat. Dann haben wir Professor Gesa Lücker. Sie ist Professorin für Soloklavier an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und Professor Wolfram Schmidt-Leonardi an der Hochschule für Musik in Mannheim. Die sorgen tatsächlich mit ihrer Expertise für eine hohe Qualität und schicken auch ganz gezielt eben ihre Schüler in dieses Format.
Kann man das als Besetzungskommission verstehen
sozusagen? Ja, das kann man so, das kann man so sehen, ja.
Du hast es vorhin erwähnt, mittlerweile über 40 Orte in ganz Deutschland, die bei diesem Programm dabei sind. Unter anderem das Herrenhaus in Sigte. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, ich habe ja eben gesagt, dass Professorin Gesa Lücker heute einen Lehrauftrag als Professorin an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln hat. Und Gesa Lücker ist Braunschweigerin. Wir kannten uns. Und ich hatte in einer Fachzeitschrift für Klaviermusik, die Piano News, einen Artikel gelesen. Ich war damals bei der Firma Schimmel beschäftigt. Wir hatten einen Konzertsaal. Und ich habe sie angesprochen, ob das nicht auch eine Reihe wäre, die wir dort machen können. Und so kamen wir dann erstmal überhaupt in den Kontakt. Dann habe ich das in meiner Zeit bei Schimmel dort jeden Monat veranstaltet. Dann, nachdem ich da ausgestiegen bin, wollte Katrin Hastig eigentlich den Standort Braunschweig nicht so richtig aufgeben. Schimmel wollte das nach meinem Weggang nicht weiter fortführen. Und dann sind wir über zwei weitere Stationen, zunächst in der Brunswiger, dann im Steigenberger Parkhotel, irgendwann auf Sigte gekommen. Sigte deswegen, weil ich gesagt habe, eigentlich gehört so eine Reihe in einen schönen alten Saal, der dem ja Kammermusik-Salonkonzert irgendwie besser entspricht. Also nicht das ganz große 200er Publikum, sondern ein Raum, der vom Ambiente, vom Klang und von der Darbietung und seinem Ambiente, wie gesagt, an diese Salonkonzerte erinnert und 60 bis 100 Menschen beherbergen kann. Und da sind wir dann auf Sigte gekommen. Ich wusste, da ist ein Flügel, ich wusste, da ist ein Klavierbaumeister vor Ort und es gibt die Kulturinitiative SIKI, Sigta Kulturinitiative, und die waren sehr bereit, auch der Bürgermeister von Sigte, Marco Kelb, und die haben sich alle sehr, sehr schnell bereit gefunden, dieses Format aufzunehmen. Und jetzt machen wir es, glaube ich, seit 2018 in Sigte und das auch sehr erfolgreich.
Wie ist denn der Publikumszuspruch? Kann man von regelmäßig gefülltem Saal ausgehen?
Es ist sehr unterschiedlich. Wenn das Terrassenwetter so ist, dass man so gerne noch seinen kalten Weißwein im Sommer trinkt, dann überlegen manche schon, ob sie dann vielleicht um 17 Uhr zu einem Konzert gehen. Es gibt auch andere Veranstaltungen, Orgelkonzerte oder andere Dinge, die auch um 17 Uhr oft stattfinden. Da gibt es manchmal Wettbewerb, aber wir haben durchgängig ein Stammpublikum, das kann man einfach sagen, was sich immer so bei 40, 50 Menschen einpendelt, und damit sind wir recht zufrieden.
Hat's denn da der Corona-Zeit da auch einen Knick gegeben?
Es hat einen Knick gegeben. Wir haben aber durchgespielt, weil wir die Corona-Auflagen aufgrund der beherrschbaren Publikumsmenge ganz gut einhalten konnten. Und wir haben dann nach dem Corona-Knick auch die Preise erhöht, die für uns sogar etwas überraschend komplett akzeptiert wurden, weil Menschen verstanden haben, dass in erster Linie diese Corona-Situation eben die Künstlerinnen und Künstler sehr stark betroffen hat, weil sie an vielen Stellen nicht auftreten konnten und damit einfach Einbußen hatten. Wir konnten das gut abfangen und sind da sehr gut durchgekommen.
Kommen wir nochmal zu den Pianisten. Ein talentierter Klaviernachwuchs ist ja praktisch ein nachwachsender Rohstoff. Da dürfen euch ja die Talente nicht ausgehen. Also wenn man mal eine Perspektive betrachtet, dürfte das ja langfristig gesichert sein, oder?
Das ist mit Sicherheit gesichert. Also wir haben ja einfach eine hohe Nachfrage an Pianistinnen und Pianisten. Und viele von denen, die ich vor 18 Jahren kennengelernt habe, vielleicht mal ein paar Namen genannt, Denis Prochajew, damals NDR-Preisträger, Hayu Chang macht heute große Konzerte in Asien, in Deutschland, hat selber eine Schirmherrschaft für das Klavierfestival in Buxtehude, Gesa Lücker, damals Pianistin bei Weltklassik, heute eine Professur in Köln. Also ich sag mal so, aus den allen ist auch was geworden und das ist eigentlich ein ganz schönes Zeichen.
Gibt es denn die Möglichkeit für Künstler, die besonders gut angekommen sind, auch beim Publikum oder bei den Organisatoren, die dann durchaus mal wiederkommen dürfen, oder sind die grundsätzlich nur einmal gebucht?
Nein, die kommen regelmäßig. Ich habe da Künstlerinnen und Künstler dabei, die zum 4., 5. Mal kommen und die kommen auch gerne dann wieder nach Sigte. Die freuen sich, dass es für die auch so ein bisschen nach Hause kommen, weil sie natürlich an allen 40 Standorten haben die so ein Gefühl von nach Hause kommen, weil sie das kennen. Und sie haben ja jedes Mal ein anderes Programm. Das Verrückte dabei ist, die spielen in der Regel ihr Programm im 70-Minuten-Zyklus auswendig. Das ist eine übliche Konzertanforderung. Das Programm wird ein Jahr vorher festgelegt, damit es zu organisieren ist, also 40 Standorte so zu organisieren, dass die eben auch alle dann die Garantie haben, aller Wahrscheinlichkeit nach 40 Konzerte zu spielen, also in allen Standorten mal vorzukommen, bedeutet natürlich auch, dass wir Wiederholung vermeiden müssen. Das heißt, wenn einer einen Mozart-Zyklus macht und ein anderer will den auch machen, dann ist der schon belegt. Das heißt, die müssen sehr, sehr früh anfangen, sich zu entscheiden. Und das setzt natürlich auch nochmal eine neue Wettbewerbssituation in Gang, weil das Repertoire dann natürlich auch bestimmte Dinge einfach anfordert. Und wir natürlich auch darauf achten, Weltklassik am Klavier. Wir haben gesagt, wir wollen die Musik erhalten der wirklich alten Werke. Wir haben grundsätzlich Werke dabei, wo die Interpreten und Komponisten 71 Jahre tot sind und dementsprechend nicht GEMA-pflichtig sind.
Wie sieht es denn da im Repertoire mit eher modernerer Klassik so à la Stravinsky aus?
Kommt sowas vor? Das kommt auch vor, ja natürlich. Das kommt auch vor. Und ich sag mal so, wir haben ja eben auch die Künstlerinnen und Künstler oder Kompositionen, wenn man mal zurückguckt, die jetzt 71 Jahre tot sind, also Ravel, Gershwin, Kurt Weill, das sind einfach so Sachen, die bis vor kurzem noch GEMA-pflichtig gewesen wären und jetzt aber nachrücken und auch Grundlagen für Jazzentwicklungen sind. Also das kann man ja nachvollziehen, dass man schnell erlebt bei Gershwin und Ravel, dass es da durchaus Richtungen gibt, die man heute gut nachvollziehen kann. Also insofern ist da auch eine gewisse Moderne drin. Also das bleibt nicht stehen, das Konzept.
Am 21. Juli findet ja das nächste Konzert in dieser Reihe statt. Vielleicht ein paar Sätze zum Künstler.
Ja, Gabriel Jejo ist in Münster geboren und studiert bei Professor Götzke in Hannover, arbeitete früher schon mit Karl-Heinz Kämmerling, ist Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben und Korde-Stiftung 22-23 und spielte schon verschiedene Konzerte im Rahmen der Konzertförderung deutscher Musikwettbewerbe. Und sein Repertoire wird eben Haydn, Schumann, Prokofjew und Rachmaninow sein. Also sehr anspruchsvolle Komponisten. Und der Titel heißt Die Zeitenwende, große Neuerung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das ist auch nochmal so ein Wandel. Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, Klassik ist nur ein Oberbegriff. Die Klassik ist ein ganz kleiner Teil. Es gab die Romantik und es gab eben noch viele andere Bereiche, die sich darauf konzentrieren. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz, es wird ein herausforderndes, schönes Konzert werden. Vielleicht noch eine Sache, die sich mittlerweile etabliert hat, wo mir Besucherinnen und Besucher der Konzerte immer wieder sagen, das Schöne wäre, dass Weltklassik an über 40 Standorten in Deutschland stattfinden. Es etabliert sich immer mehr, dass Menschen, wenn sie im Urlaub sind, gucken, ob es in der Nähe ein Weltklassik-Konzert gibt und tatsächlich auch an andere Standorte fahren. Und das hat manchmal so eine ganz tolle Qualität. Ach Mensch, ich war neulich übrigens bei Frau Hastig in Riesum. Ich soll sie lieb grüßen. Das passiert tatsächlich immer mehr. Ja, und da wir über ganz Deutschland verteilt sind, ist das, glaube ich, ein ganz schöner Nebeneffekt.